Meine Lieben, als erstes mal eine irgendwie mich äußerst verwirrende kleine Geschichte, die ich vorhin gerade von einem Bekannten in einem Internetforum gelesen habe, der arbeitet in einem Hightech-Betrieb. Und da es ein Hightech-Betrieb ist, muss natürlich auch die Kaffeemaschine für die Angestellten Hightech sein. Das heißt auf gut Deutsch, diese Kaffeemaschine ist vernetzt und jeder Mitarbeiter kann sich da seine eigene Kaffeeeinstellung machen. Also vom ultra harten Espresso bis hin zum Chaperlwasser, das halt mit irrsinnig viel Milch gemacht ist und Milchschaum und was weiß ich was alles, kannst du selber am Computer einstellen und gehst dorthin. Und irgendwie identifizierst du dich bei der Kaffeemaschine und dann macht also leicht auf, zum Beispiel Hans, und dann kriegst du deinen Kaffee, wie du willst. Soweit so, ja, nicht wirklich notwendig. Was das Spannende ist, der hat gerade erzählt, dass er einen Typen entdeckt hat, der intensivst dabei war, sich in die Kaffeemaschine hineinzuhacken, um von dort auf den Server der Firma zugreifen zu können. Völlig irre, oder? Also zuerst glaubt man, na super, da brauche ich dann nur noch da anklicken mit der Maus und dann kriege ich in meinem Fall einen doppelten Espresso und nicht das grausige Wasser von den anderen. Ja, ich bin Wiener, ich trinke starken Kaffee. Und kein Mensch denkt dran, dass du plötzlich über so einen Weg, zum Beispiel einen Weg eröffnet hast, dass irgendein Witzbold an deine Firmendaten rankommt oder Sozialversicherungsdaten oder private E-Mails. Vielleicht sollten sie also wirklich eine Lust drauf haben, ihr ganzes Home zu einem Smart Home zu machen, damit sie jetzt nicht mehr diesen irrsinnigen Weg gehen müssen von ihrer Couch bis zum Lichtschalter, sondern vom Handy aus alles steuern können. Und dann noch ein Kühlschrank kommt, der ihnen sagt, wann was abläuft und wo sie einkaufen gehen müssen. Also diesen Weg meines Erachtens zur völligen, absoluten Frühverblödung gehen wollen, sollten sie sich vielleicht doch ein bisschen überlegen, ob diese ganzen Gadgets, die sie da mit dem Internet verbinden, die alle über ihr Netzwerk laufen, wirklich brauchen und ob das alles wirklich auch nur ansatzweise sicher ist. Weil ich sage Ihnen ganz ehrlich, das meiste hier, also was mich beruflich angeht, erzähle ich Ihnen eh, da braucht jeder nur zuhören, die Arbeit muss er sich halt machen. Aber es gibt natürlich Dinge, zum Beispiel SMS und E-Mails an meine Kinder, die sind privat und die möchte nicht, dass irgendwer liest. Das will ich nicht, das will ich ganz einfach nicht. Ja, wollte ich nochmal ganz kurz erwähnen, wie irrwitzig eigentlich diese ganze Zeit ist, welche Belastungen auf uns zukommen, mit denen kein Mensch gerechnet hat. Früher mal waren die Leute sich darum kümmert, dass wir zum Essen, Trinken, Anziehen und Wohnen haben. Und heutzutage müssen sie sich Sorgen machen, ob sie von ihrer Kaffeemaschine ausgespioniert werden. Irgendwie ist das schon komplett wahnsinnig, oder? Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, Mistelbach, Niederösterreich. Bevor ich dann in einer Stunde noch mit dem abendlichen Meditationsgottesdienst anfangen werde, möchte ich Ihnen erzählen, dass ich ein ganz tolles Erlebnis hatte. Wer hier oft zuhört, wird vielleicht mitgekriegt haben, dass ich einen sehr alten Vater hatte. Ja, der war also 65, als ich auf die Welt gekommen bin. Und ich hatte eine tolle Kindheit, weil der Vater war in Pension und hat immer mit mir Zeit verbracht. Und wir waren dauernd in Schönbrunn im Tiergarten und im Garten, also im Schlossgarten, weil wir gleich daneben gewohnt. Und im Wienerwald und. Und der Vater hat immer erzählt. Es gab damals, das mag jetzt jüngere Zuhörer völlig schockieren, wie man damals überhaupt existieren konnte, begann das Fernsehprogramm um 17.55 Uhr mit 5 Minuten Betthupferl für die Kinder. Und es gab eigentlich auch nur ein Fernsehprogramm. Es hat zwar zwei gegeben, aber das zweite hat man kaum empfangen können, weil das irgendwie nicht funktioniert hat. Und jetzt haben wir hier diesen Hans, der mit dem Vater geht und der erzählt und erzählt und erzählt. Und das hat mir auf der einen Seite sehr gut getan, weil dadurch meine sprachlichen Fähigkeiten offenkundig ziemlich gefördert wurden. Und ich bin heute ein guter Redner, das sagen wir alle. Das hängt sicher damit zusammen. Und ich habe eine unglaubliche Anzahl von Geschichten, beginnend mit, ja, vielleicht 1910, weil da ist der Vater dann in die Kadettenschule gekommen, nach Hirtenberg, bis ja, nach der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und er hat natürlich auch viele furchtbare Sachen erzählt, das ist eh völlig klar, weil er hat zwei Weltkriege miterlebt. Gut, den zweiten hat er wenigstens nicht mehr kämpfen müssen, weil er schon im ersten schwerst verwundet wurde und da haben sie ihn in Ruhe gelassen im Zweiten Weltkrieg. Und ja, und da sind ja so ganz viele Sachen. Und wenn man jetzt nach Wien hineingeht, also Sie fahren jetzt zum Beispiel mit der U-Bahn hinein zum Karlsplatz, steigen Sie aus, gehen Sie unterirdisch hinüber zum Opern, zur Oper und da steigen Sie aus, gehen Sie an der Oper vorbei, drängen sich durch Massen von Chinesen durch und gehen jetzt nach links. Wenn Sie Richtung Stephansplatz gehen, gehen Sie halt nicht die Kärntnerstraßen, sondern gehen dahinter der Oper nach links und kommen auf den Platz vor der Albertina. Und dort werden Sie heutzutage vom Riedlitschka drei Monumente stehen sehen, und zwar den großen, großen, großen Erinnerungsstein an die Opfer des Nationalsozialismus, dann den straßenwaschenden Juden als Symbol des Ausbruchs des Terrors, des NS-Terrors in Wien, wo man also zuerst einmal die Straßen angeschmiert hat für jüdischen Geschäften mit Juda verrecke und Juda das Unglück der Deutschen und was weiß ich was für schöne Dings, und dann die Juden gezwungen hat, mit der Bürsten das wieder wegzuwaschen, wo dann die Wiener daneben gestanden sind und gesagt haben, na endlich wieder mal ein Hetz. Und nicht alle Wiener nebenbei bemerkt, aber ein ordentlicher Teil. Das gehört zu Wien dazu. Und dann das Tor der Gewalt. Also du gehst das Tor der Gewalt durch, direkt auf den straßenwaschenden Juden zu, und dahinter ist also der große Gedenkstein. Jetzt ist er so, warum steht es dort? Also dieser winzig kleine Park, den es dort gibt, da stand mal ein Haus. Und in den letzten Kriegstagen gab es einen ganz massiven Luftangriff, alliierten Luftangriff auf Wien. Wien ist nicht viel bombardiert worden jetzt im Vergleich zu den deutschen Städten, also Hamburg oder solche Grausamkeiten. Aber man hat also knapp bevor die Russen da waren, haben sich also die Westalliierten, Amerikaner und Briten dazu durchgerungen, da auch ein bisschen auf Wien zu bomben, runterzuschmeißen, um die Stadt sturmreif zu bomben oder was weiß ich, oder den Russen zu zeigen, wir sind auch dabei. Und dieses Haus, das dort stand, hatte einen dreifachen Keller, wie ganz, ganz viele der Häuser in der Wiener Innenstadt, weil man einfach rings die Stadtmauer ringsherum hatte in alten Zeiten und halt dann geschaut hat, dass so gut wie irgend möglich man für den Belagerungsfall auch Vorräte hat, also dreifacher, vierfacher Keller da unten, und der war also sehr massiv und gut gebaut, und man hat dort einen öffentlichen Luftschutzkeller gemacht, weil ja in der Innenstadt viele Leute gearbeitet haben, Beamte und so weiter und so fort. Und wenn Luftalarm war, dann ist man also entweder in seinen eigenen Luftschutzkeller oder in einen der öffentlichen hinein, und dort unter dem Haus war also ein riesiger Luftschutzkeller, mehrere Stockwerke tief, und dieses Haus hat also beim letzten Luftangriff auf ihn einen Volltreffer kassiert, und die Bomben hat er also komplett durchgeschlagen bis in den Keller hinunter und ist dort explodiert und es waren alle tot. Jetzt ist er so, dass die Wiener sich an das erinnert haben. Das war also, glaube ich, der größte Anzahl von Toten überhaupt, und noch was Zweites, dass die letzten Kriegstage waren, sind also die Leichen nicht exhumiert worden, es war alles in völliger Auflösung bereits. Ich weiß auch nicht, ob man da überhaupt irgendwie hätte identifizieren können, wenn der Druck da hier in geschlossenen Räumen, die sind wahrscheinlich irgendwie alle ja verflüssigt worden oder zu Gatsch geworden. Man hat das auf jeden Fall dann das restliche Gebäude abgetragen und dort einen kleinen Park angelegt. Und dort stand überhaupt kein Erinnerungsschild oder so, aber die Wiener konnten sich erinnern. Also das war also dieser Park war die große Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Und dann ist irgend so ein Bauspekulanten voll Arsch hingegangen und hat gesagt, er will da ein Haus bauen. Und dann ist also auch wieder so eine spezielle Wiener Fähigkeit des plötzlichen Aggressionsausbruchs passiert. Und die Wiener sind richtig, richtig, richtig bäs geworden. Dort wird kein Haus hinbaut. Dort wird nicht in den Boden hineingegraben, da sind zu viele Tote unten und die lassen wir dort in Ruhe. Und da sind sie also wirklich besser geworden. Das Bauprojekt war sofort weg, aber damit war dann die Frage, was machen wir dort? Und hat man ein Stück dieses Parks dann dazu verwendet, dort das Erinnerungsmal an Faschismus, Krieg, Gewalt hinzubauen vom Riedlitschka eben, der glaube ich auch schon längst verstorben ist. Sehr guter österreichischer Bildhauer, ganz ein toller Mann. Und jetzt ist es dort. Und der straßenwaschende Jude, der ist aus Metall, nehme an Bronze, keine Ahnung. Und die Chinesen sind immer drauf gesessen, die haben geglaubt, das ist ein Bankerl. Und die Wiener haben sich immer irrsinnig aufgeregt. Jetzt ist es ja so, dass der Stacheldraht oben drauf gekriegt hat, also auch aus dem gleichen Material, sodass sich keiner mehr hinsetzen kann, weil dort sind also, die Wiener wären sehr böse, um ehrlich zu sein, wenn da einer sich bei dem straßenwaschenden Juden blöd benimmt, dann wären die Wiener richtig, richtig böse. Also richtig, richtig, richtig böse. Und da das also immer ein Zwischenstopp ist bei den Führungen, wobei ich bei ein paar Führungen schon zugehört habe, die bemühen sich schon zu erklären, Faschismus und Hitler und was da so ist und weshalb das da steht. Und der hat also jetzt diese Stacheldrahtgeschichte da oben. Und ich habe mir angewöhnt, dass ich hingegangen bin und dort immer Blumen hineintue. Immer 5 weiße Rosen, 5 klar O5, das Zeichen der österreichischen Widerstandsbewegung gegen Hitler, auch militärischen. Widerstandsbewegung mit 20. Juli und so weiter und so fort. Und auch erreicht, dass eben dann der Kommandant der Großbatterie am Kallenberg oben nicht Wien in Brand geschossen hat, was noch ein Befehl aus Berlin war. Also das O5 sehen Sie nebenbei bemerkt, also 05 O5 Österreich. Sehen Sie am Stephansdom rechts, neben dem Haupteingang, ist heutzutage auch geschützt, dort ist es eingraviert von der Widerstandsbewegung, deswegen 5 und die weißen Rosen logischerweise für die jungen Leute von der Weißen Rose. Und legt die dorthin, die kann man sehr gut so in diesen Stacheldraht hineinstecken und bleibt dort noch ein bisschen und dann gehe ich aus einem einfachen Grund. Zu den vielen 100 Toten, die unter diesem Denkmal respektive Park liegen, gehört auch ein entfernter Verwandter von mir. Und ich lebe da in diesen Erinnerungen des Vaters drinnen und weiß, was dieser Wahnsinn des Zweiten Weltkriegs angerichtet hat, weil eben nicht nur 6 der 7 Brüder meiner Mutter gefallen sind, der siebte ist eben dann an DWC ganz knapp nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft in Wien verstorben, also in Wirklichkeit sind alle 7 gestorben im Zweiten Weltkrieg, sondern eben auch ein Verwandter väterlicherseits dort zu Tode gekommen ist und wahrscheinlich dort unten liegt. Genaues weiß man nicht. Es ist für mich immer extrem aufwühlend und ich werde wirklich böse, wenn ich dort bin. Und gestern habe ich was anderes gemacht. Ich habe die Blumen dort hingelegt und habe dann gebetet dort und habe einfach zu Gott gebetet, dass er mir seinen Heiligen Geist senden möge, dass ich verstehe, dass das nicht meine Geschichte ist. Es ist meine Familiengeschichte mit unglaublichsten Verletzungen, die es in dieser Familiengeschichte drinnen gibt und unglaublichen Schmerzen, unglaublich vielen Toten, unglaublich vielen Gewalterlebnissen. Und die gehört zu einer Familiengeschichte, aber die gehört nicht zu mir. Ich kann daraus nehmen, dass ich alles tue, was nur irgend möglich ist, um Frieden zu haben, aber ich brauche keine Verletzung nehmen. Die Verletzung gehört zu den Toten. Die Verletzung gehört zu meiner Mutter, die ihre geliebten Brüder verloren hat, zu meinem Vater, der seinen Verwandten verloren hat. Zu denen gehört die Verletzung nicht zu mir. Ich kann sagen, arme Mama, armer Papa, es ist euers. Da habt ihr euer Paket. Ihr seid schon tot, ihr seid im Reich Gottes, ihr seid längst geheilt und das geht euch alles gar nichts mehr an. Ihr habt keine Erinnerung mehr an Leid und Tod, Geschrei und Schmerz. Aber das gehört nicht zu mir. Und ich habe mich unendlich erleichtert gefühlt. Und ich möchte euch dazu einladen, dass ihr betet und dass ihr die Belastungen und Schmerzen und Verletzungen aus eurer Familiengeschichte den Menschen gebt, zu denen sie gehören. Auch aus einem ganz einfachen Grund, wenn es nicht zu euch gehört, ihr helft damit niemandem. Am Beispiel meiner längst verstorbenen Eltern, es hat keinen Sinn, wenn ich dieses Paket trage. Es gehört einfach nicht zu mir und ich kann meinen Eltern damit nicht helfen. Das gehört dorthin, wo es hingehört und in dem Fall also zur Macht Gottes, die alle Verletzungen ausgleicht. Es gehört dorthin, wo der Heilige Geist sich auswirkt und sagt, sei geheilt. Es ist wieder alles gut. Gesegneten Abend uns allen.